Sechs Tage. Eine Kolportage von Julius Grützke und Thomas Platt. Gelesen von Gunnar Solka. Dritter Teil. Die Affäre.
Zweiter Tag. Lange Nacht. Das Morsch hatte sonntags zu und der Skipper war mit Kuchen in den vierten Stock gekommen. Während Rebecca die Milch für den Kaffee aufschäumte, betrachtete er die Veränderungen in ihrer Wohnung. Ein starker Gestaltungswille hatte sich hier breit gemacht und die lässige Gemütlichkeit zurückgedrängt, die im Freundeskreis so sehr geschätzt wurde. In letzter Zeit hatte es weniger Abendessen und Frühstücke gegeben und der Fernseher war ganz aus der Wohnung verbannt worden. Auch weil er schon lange nicht mehr bei Rebecca gewesen war, spürte der Skipper den neuen Geist des Hauses umso deutlicher. Überall war Glas. Das billige Bücherregal aus Pressspan hatte einer Konstruktion aus Stahl und transparenten Einlegeböden Platz gemacht, in die Türen waren geätzte Scheiben eingelassen und die Heizkörper mit gesandstrahltem Glas verblendet. Als Rebecca mit Milchkaffee kam, fragte der Skipper, warum man unbedingt teures Glas verwenden müsse, wenn man es denn seiner besten Eigenschaft beraube, der Durchsichtigkeit. Mit dieser Bemerkung hatte der Skipper eine empfindliche Stelle getroffen. Rebecca konnte die Absichten ihres Freundes beim Umbau ihrer Wohnung nicht erläutern, weil sie ihr selbst schleierhaft geblieben waren. Und das wollte sie nicht zugeben. Deshalb beschied sie den Gast mit dem Hinweis auf Sebastian, der als gelernter und bekannter Architekt diese Dinge sicher weit besser verstehe als ein Jurist wie Moritz. Beim ostentativen Verzicht auf die Benutzung seines Spitznamens zuckte der Skipper zusammen. Offensichtlich ließ Rebecca, die sonst auch auf eigene Kosten gern lachte, keine Scherze zu, sobald es um Sebastian ging. Aber Rebecca war in letzter Zeit ohnehin leicht reizbar. Ihre berufliche Situation hatte sich verschärft, seit der Schwiegersohn des Inhabers ihr die Position im Laden streitig machte. Nun hatte sie am Freitag Hals über Kopf gekündigt, ohne groß an die Zukunft zu denken. Das sollte jetzt der Skipper übernehmen, der ja zum einen die juristischen Folgen ihrer überhasteten Entscheidung erklären und dann mit ihr neue Perspektiven ins Auge fassen wollte. Deshalb hatte ihn Rebecca am Freitag angerufen und einbestellt. Weil er aber am Samstag auf einer Hochzeit bei Braunschweig war und erst heute konnte, hatte sich Rebeccas Einstellung bereits grundlegend geändert. Sie war inzwischen auf eine alte Idee zurückgekommen. Was wäre, wenn sie sich mit einem eigenen Laden selbstständig machte? Der Skipper war sofort Feuer und Flamme. Als er auch noch erfuhr, dass sie schon von einem Geschäftsraum in aussichtsreicher Lage gehört hatte, begann er gleich mit den Planungen. Er zählte auf, was zu tun war. Mietvertrag, Businessplan, Fördermittel, Bankkredit, Werbestrategie. Nicht zu vergessen die Ladeneinrichtung. Er schlug eine Innenarchitektin vor, die sich mit Ladengestaltung beschäftigte. Rebecca wurde unwillig. Das sah dem Skipper wieder einmal ähnlich. Er wollte gleich alles an sich reißen. Sie war sich noch nicht einmal sicher, ob sie das Risiko der Existenzgründung überhaupt eingehen wollte. So allein, wie sie da stand. Der Skipper erkundigte sich nach Sebastian. Rebecca wiegte den Kopf. Sebastian hatte Frau und drei Kinder und war noch in seinem Eigenheim in Eichwalde festgenagelt. Der Skipper war irritiert. Sebastian hatte seiner Frau doch schon vor 2 Monaten reinen Wein einschenken wollen. Rebecca erklärte, dass Sebastian noch die Einschulung von Lukas abwarten wolle. Der Junge sei etwas labil. Rebecca hatte die beiden älteren Kinder von Sebastian im Naturkundemuseum kennengelernt, als es zu einer geplant zufälligen Begegnung unter dem Brontosaurier-Skelett gekommen war. Sie hatten nicht miteinander gesprochen, sondern sich nur durch Blicke verständigt. Aber Sebastian war kein Meister der Verstellung. Der sensible Lukas spürte etwas von dem innigen Austausch der Liebenden, nahm Anlauf und rammte der ihm fremden Frau seine kleine Kinderstirn in den Unterleib. Rebecca erschrak nicht nur über die erstaunliche Wucht des Aufpralls, sie war auch berührt von der Feindseligkeit, mit der der Junge intuitiv die Einheit seiner Familie beschützte. In den Wochen darauf unterließ Rebecca es, Sebastian weiter zur Scheidung zu drängen. Sie versuchte, sich sogar etwas zurückzuziehen und mehr mit ihren Freunden zu unternehmen. Doch Rebeccas Versuche, Abstand zu gewinnen, blieben fruchtlos. Sebastian kam weiterhin jeden Abend vorbei, oft auch unangekündigt. Er konnte nicht mehr auf Rebecca verzichten. Es war etwas anderes als Liebe, das ihn immer wieder zu ihr zwang. Er war von ihrem Körper abhängig geworden. Mindestens einmal am Tag musste er sie besuchen, und wenn er es nicht tat, fühlte er sich nachgerade krank. Der Skipper betrachtete eine luxuriöse Schultüte, die Rebecca noch an ihrem letzten Tag aus dem Geschäft mitgenommen hatte, und fragte, wann die Sommerferien denn in diesem Jahr zu Ende seien. Rebecca wusste nur, dass Sebastian vorzeitig Anfang der kommenden Woche nach Berlin zurückkehren werde. Er war gerade mit seiner Familie in Meran, wie jedes Jahr. Der Skipper runzelte die Stirn. Er hatte den Verdacht, dass Sebastian seine Freundin hinhielt und weiter ein normales Eheleben führte, samt einer Mätresse, die keinen Ärger machte. Er sparte sich aber eine Bemerkung, nachdem schon seine harmlose Frage nach Sebastians Obsession für Glas Missfallen ausgelöst hatte. Rebecca wusste, wie ihre Freunde und speziell der Skipper dachten. Sie hasste das mokante Lächeln, das sich auf dem Gesicht des Skippers abzeichnete, und wollte ihn bestrafen und gleichzeitig vom Thema ablenken. Deshalb brachte sie das Gespräch auf Silvia. Rebecca war überrascht gewesen, als sich die Beziehung zwischen Silvia und dem Skipper im Verlauf der letzten Monate verfestigt hatte, statt sich wie erwartet zu verflüchtigen. So hatte sie sich die Verbindung der beiden nicht gedacht, die sie doch selbst an jenem Abend im Velodrom angestiftet hatte. Ihr hatte eher eine lockere Liaison im Rahmen des Freundeskreises vorgeschwebt. Doch nun war das eingetreten, was Rebecca am meisten fürchtete: die Verpaarung ihrer Freunde. Überall traten die beiden gemeinsam auf. Vernissagen, Theater, Kino. Eine Einzelverabredung war kaum mehr möglich. Sie hätte wahrscheinlich schon früher etwas dagegen getan, wenn nicht ihr eigenes Engagement alle Aufmerksamkeit absorbiert hätte. Die Sache stieß ihr erst auf, seit Sebastian mit Frau und Kindern in Südtirol war und sie wieder mit ihren Freunden losziehen wollte wie früher. Das schien nun nicht mehr möglich, wegen der Verpaarung. Die Gelegenheit, den Skipper endlich einmal wieder solo zu haben, sollte nun genutzt werden, um eine Ehe abzuwenden, die für Rebecca höchstens eine Mésalliance sein konnte. Ohne überhaupt gefragt zu sein, legte Rebecca etwas sorgenvoll Mütterliches in ihren Ton. Als gute Freundin wollte sie dem Skipper einen Rat geben. Sie glaubte, den Finger auf eine offene Wunde zu legen, indem sie auf die Eintönigkeit im Zusammenleben der beiden hinwies. Die geringe Bandbreite von Silvia beschränke doch nur den Skipper. Ihr schien die Beziehung einengend und fatal für beide zu sein. Der Skipper verstand sofort, dass sie vor allem auf das Sexuelle anspielte, über das er sie von Anfang an gründlich belogen hatte. Dennoch schmeichelte ihm das Bild, das Rebecca von ihm entwarf. Der ungebundene Freigeist, der allein die gesellschaftlichen Sphären erkundet und durchmisst. Silvia würde ihm auf solchen Touren auf die Dauer nur ein Klotz am Bein sein. Tatsächlich war es vor allem der Sex, der sie beide zusammenhielt. Und Rebecca hatte durchaus einen wunden Punkt getroffen, wenn er auch nicht im Bette lag. Eigentlich passten der Skipper und Silvia nicht zusammen, und trotzdem hatten sie es miteinander versucht. Rebecca ahnte nicht, dass sie mit ihrer kurzen, einer diffusen Eifersucht entsprungenen Einmischung auch den Intentionen von Moritz' Eltern entsprach, die sich die Verbindung mit einer Bürgerlichen verbeten hatten. Die Planungen für das eigene Geschäft wurden sehr konkret, als sich herausstellte, dass der Laden, den Rebecca in Aussicht genommen hatte, tatsächlich zu moderaten Konditionen zu haben war. Jetzt fehlte vor allem Geld. Rebecca hatte sich im Geheimen auf eine generöse Zusage verlassen, die Sebastian ja einmal gemacht hatte. Er wollte im Falle eines Falles ihr finanziell mit einem sechsstelligen Betrag als stiller Teilhaber zur Seite stehen. Aber seit seiner Rückkunft und trotz ständigen Gesprächen über ihr Vorhaben brachte Sebastian sein Angebot nicht nochmals vor. Er schien es vergessen zu haben und auch Rebecca fühlte sich fast schuldig, weil sie mit dem Geld eines Mannes gerechnet hatte, der in den Ruinen seiner Ehe wohnte. Nach den Tagen in Meran wirkte Sebastian sehr erholt. Rebecca wollte gar nicht fragen, wie der Urlaub im Einzelnen verlaufen war. Das Glück, das er mit seiner Familie empfunden hatte, machte ihr Angst. Sie wollte es nicht aufleben lassen. Sebastian hielt Rebeccas Reserviertheit für Rücksichtnahme. Dafür war er ihr dankbar. Er hatte schon befürchtet, die heitere Sommerfrische in den Alpen in der Rückschau entstellen zu müssen, um Rebecca keinen Anlass zur Eifersucht zu bieten. Sie hatte sich sehr über sein Mitbringsel gefreut. Der prächtige goldene Ring mit einem schön gefassten Bergkristall war für Rebecca weniger ein Schmuckstück, das ihre Hand schlank erscheinen ließ, sondern vor allem ein Signal. Sebastian meinte es ernst mit ihr, nur das konnte der Ring in ihren Augen symbolisieren. Auch die Tatsache, dass er ihn zusammen mit seiner 12-jährigen Tochter Johanna in Bozen ausgewählt hatte, unterstrich die Ernsthaftigkeit seiner Absichten. Sebastian hatte ja allerdings unterschlagen, dass seine Tochter noch immer glaubte, der Ring sei ein Weihnachtsgeschenk für ihre Mutter, über das sie Stillschweigen zu bewahren hätte. Statt Geld zu investieren, legte sich Sebastian beim Innenausbau des Ladens ins Zeug. Er hatte ein kleines Modell angefertigt, das von Rebecca überall stolz herumgezeigt wurde. In einem Schuhkarton hatte sie es immer dabei. Es war ein kleines Kunstwerk aus Plexiglas und Draht. Alle Freunde waren beeindruckt von der erstaunlichen Detailverliebtheit des Modells, das zu beweisen schien, dass aus der lange geplanten Selbstständigkeit von Rebecca endlich etwas wurde. Nur der Skipper fühlte sich von den vielen O's und A's über Sebastians Entwurf ein bisschen zurückgesetzt. Er hatte sowohl beim Abschluss des Mietvertrages als auch bei der Beschaffung der Kredite viel Arbeit geleistet, die weit weniger anschaulich war und darum nicht nur von Rebecca schnell vergessen wurde. Außerdem hatte sein Vorschlag, eine befreundete Innenarchitektin einzuschalten, den er später noch zweimal wiederholt hatte, Rebeccas Unwillen erregt und den Skipper ins Abseits gestellt. Mit Beginn der Ausbauarbeiten lernte Rebecca viele neue Menschen kennen. Die Lieferanten und Handwerker gehörten alle zu den Geschäftspartnern von Schillbach und Voss, die oft noch eine Gefälligkeit schuldig waren und deshalb hier nicht so auf Stunden- und Materialkosten sahen wie bei anderen Aufträgen. Tobi Lückhoff war ein Schulfreund von Sebastian und der Erbe einer Glasfabrik im Schwarzwald. Seit den gemeinsamen Tagen in der Odenwaldschule hatten sie nie den Kontakt verloren, schon deshalb, weil auch Tobi in der Baubranche einen Namen hatte. Er hatte sich auf die Verarbeitung und Veredelung von Bauglas spezialisiert und die Projekte von Schillbach und Voss stets beliefert. Sebastians Obsession mit Glas rührte auch aus der Freundschaft zu Tobi und seiner Familie her. Mehrere Male war er in Freudenstadt gewesen und hatte alle Methoden und Stadien der Herstellung und Bearbeitung von Glas kennengelernt. Für Sebastian war klar, dass auch der Laden von Rebecca nur mit von Lückhoff geätzten Gläsern ausgestattet werden durfte. Aus alter Freundschaft lieferte Tobi zum Selbstkostenpreis. Er wollte nur, dass die Einrichtung für eine Zeitschrift fotografiert würde. Das sollte aber nicht die einzige Bezahlung bleiben. Tobis Interesse für Rebecca ging über das rein Geschäftliche schnell hinaus. Er drängte sie geradezu, ein intimes Treffen mit ihm zu arrangieren. Rebecca fühlte sich geschmeichelt und an Zeiten erinnert, als sie solchen Offerten gern nachgekommen war. Seit sie Sebastian hatte, spürte sie diesen Drang nicht mehr, und dass Tobi Lückhoff dann doch zu seinem Vergnügen kam, lag an einem für ihn glücklichen Zufall. Zur Einschulung von Lukas hatte sich Rebecca viel Mühe gegeben. Sie hatte sich bei Sebastian nach Lukas Vorlieben erkundigt und neben den vielen Süßigkeiten auch einige geschmackvolle Schreibutensilien in die Schultüte getan, die sie sogar noch mit selbst ausgeschnittenen Sternchen verziert hatte. Sebastian hatte sich sehr über diese Aufmerksamkeit gefreut, die er als sein Geschenk an Lukas übergeben wollte. Und am Abend der Einschulung von Lukas großen Kinderaugen berichtet, als Rebecca wissen wollte, wie die Schultüte angekommen war. Sebastian wirkte allerdings merkwürdig fahrig und unkonzentriert. Er schien schon im Bett nicht ganz bei der Sache gewesen zu sein. Bei dem Versuch, sich schnell anzuziehen, verlor er das Gleichgewicht und fiel hin, wobei er eine Scheibe des Bücherregals mit sich riss und zertrümmerte. Rebecca kehrte die Scherben zusammen, während Sebastian in seinen Mantel schlüpfte. Seine Nervosität machte Rebecca Sorgen, deshalb begleitete sie ihn nach unten zu seinem Wagen. Sebastian war tatsächlich nicht ganz bei sich, sonst hätte er nicht zugelassen, dass Rebecca ihm bis zum Auto folgte. Auf dem Rücksitz lag noch immer die unberührte Schultüte. Rebecca erlitt fast einen Schock, als sie das sah. Zorn stieg in ihr auf, den sie mühsam unterdrückte, während sie ihn um eine Erklärung bat. Sebastian fühlte sich in die Enge getrieben. Er lief rot an und bemühte sich, ebenfalls ruhig zu bleiben. Rebecca hatte ja keine Ahnung, was er heute auszustehen hatte. Am Morgen der Pseudokrupp von Eduard, dann zum Arzt, wieder nach Hause in die Dürerstraße und mit Lukas los. Natürlich hatte auch Alexandra eine Schultüte gemacht. Sollte er ihm die etwa wegreißen? Was denkt sie denn? Lukas' große Schwester hatte die Bordüren gehäkelt, aber das könne Rebecca ja nicht verstehen. Und das, obwohl er die ganze Nacht einen Lichtplan gezeichnet hatte, für ihren Laden. Sebastian war ungewöhnlich laut geworden. Herr Moschetz, der sein Kaffee gerade abgeschlossen hatte, war stehen geblieben und blickte Rebecca bestürzt an. Rebecca war wie gelähmt von den Vorwürfen, die da auf sie einprasselten. Wie es um Eduard stand, hörte sie zum ersten Mal. Betroffen fragte sie nach, aber Sebastian sagte nur, ja, er sei sehr krank, drehte sich weg und stieg in sein Auto. Fassungslos starrte sie dem Wagen hinterher, auch als er längst aus ihrem Blickfeld verschwunden war. Erst in ihrer Wohnung kam Rebecca wieder zu sich. Mit erzwungener Ruhe stellte sie sich einige Fragen. Hatte Sebastian sie die ganze Zeit angelogen? War Eduard wirklich krank? War Sebastian überhaupt fähig, seine Familie zu verlassen? Sollte der Abschied von eben für immer gewesen sein? Keine dieser Fragen konnte sie beantworten und die eine, auf die es ankam, stellte sie sich gar nicht. Liebte sie Sebastian überhaupt? Rebecca überlegte kurz, ob sie ihn anrufen sollte. Vielleicht war er noch unterwegs und auf der Funke zu erreichen. Doch dann bekam sie Hunger und beschloss, sich zwei Eier in die Pfanne zu hauen. Sie versuchte, alle Gedanken an Sebastian auf morgen zu vertagen. Ihre von Zorn und Unsicherheit geprägte Stimmung verleidete ihr aber die Spiegeleier, die bereits kalt waren, als sie sie auf den Toast gleiten ließ. Unwirsch begann sie zu essen und wünschte sich den Fernseher herbei, den Sebastian abgeschafft hatte. Da klingelte es. Im ersten Moment dachte Rebecca, Sebastian sei zurückgekommen, um sich zu entschuldigen oder zumindest alles zu erklären. Aber schon auf dem Weg zur Tür verwarf sie diesen tröstlichen Gedanken und fragte über die Gegensprechanlage, wer da sei. Es war Tobi Lückhoff. Er hatte bei Lindenberg frische Krabben gekauft, viel zu viele für eine Person. Bereits als sie den Summer drückte, wusste Rebecca, worauf Tobis Besuch hinauslief. Am Morgen danach bezog sie das Bett neu. Sie fühlte sich seltsam unbefriedigt. Der Abend war genau so verlaufen wie Rendezvous aus früheren Zeiten. Die gleiche Ausgelassenheit, der Champagner, das Juxen und Lachen, der erste Kuss und die Gewissheit, dass man sich am Schluss ins Benehmen setzen würde, wie Rebecca es immer ausdrückte. Das alles hatte sich nicht geändert, nur sie war eine andere geworden. Früher hätte sie es genossen, ihren Freundinnen die Liebesnacht mit ihren immerhin 4 Orgasmen ausführlich zu schildern. Jetzt wusste sie, dass sie keine Freude daran haben würde, es jemandem zu erzählen. Ihr wurde klar, dass sie sich in Sebastian verliebt hatte. Sebastian verbrachte tatsächlich die halbe Nacht am Bett des kleinen Eduard. Während das von seinen Hustenkrämpfen entkräftete Kind in tiefem Schlaf lag, wanderten die Gedanken seines Vaters zu Rebecca. Er machte sich keine Vorwürfe wegen seiner heftigen Reaktion auf der Straße. Das schien ihm schon lange überfällig. Nur das Malheur mit der Schultüte beschäftigte ihn. Er hätte Rebecca einfach von vornherein die Wahrheit sagen sollen. Nur durch die bedeutungslose Gelegenheitslüge waren die ganzen Probleme an die Oberfläche gekommen. Was sie jetzt beide brauchten, war Ruhe. Die größte Last auf Sebastians Schultern war nicht seine Arbeit, nicht Eduards Krankheit, nicht die Erziehung seiner Kinder oder die Kälte seiner Frau. Es war der Druck, den Rebecca mit ihrer Forderung, endlich reinen Tisch mit Alexandra zu machen, auf ihn ausübte. Sebastian wusste nicht, wie er sich dem entziehen sollte. Immer wieder hatte er Rebecca versprochen, Alexandra alles zu sagen, aber wenn der ins Auge gefasste Termin näher rückte, wich seine Entschlossenheit. Er hatte keine Vorstellung, wie er Alexandra das Ende ihrer beinahe 20-jährigen Ehe beibringen sollte. Wie würde sie reagieren? Er hatte sich von einem Schulterzucken bis hin zu Schlaftabletten schon alles einmal ausgemalt. Die Ungewissheit machte ihm Angst und ließ ihn alle Versprechen, die er Rebecca gegeben hatte, brechen. Er hoffte auf ein Wunder. Vielleicht würde irgendwann einmal Alexandra sich von ihm trennen. Er hatte sich sogar einmal bei dem Gedanken ertappt, dass sie einem tödlichen Unfall zum Opfer fiele. Am liebsten wäre Sebastian gleich am Morgen zu Rebecca gefahren, um sich mit ihr zu versöhnen. Aber eine wichtige Besprechung hielt ihn davon ab. Heinz Schilbach und Marcel Voss waren nach Berlin gekommen, um nach der gescheiterten Wettbewerbsbeteiligung die Berliner Niederlassung neu zu organisieren. Heinz Schilbachs Verhältnis zu Sebastian hatte sich merklich abgekühlt, seit Schilbach einen Entwurf vertreten musste, der nicht der seine und mit dem er grundsätzlich nicht einverstanden war. Er fühlte sich durch seinen angeheirateten Neffen regelrecht kompromittiert und Sebastians auftrumpfendes Gebaren ging ihm gegen den Strich. Außerdem merkte er, dass Alexandra unglücklich war. Offensichtlich war es die falsche Entscheidung gewesen, Sebastian nach Berlin zu schicken. Am liebsten hätte er das Berliner Büro ganz geschlossen. Und sein Partner Voss war seiner Meinung. Aber auch wenn der Großauftrag am Alexanderplatz an den berühmten postmodernen Baumeister Livio Sansone aus Mantua verloren gegangen war, blieben noch zahlreiche kleinere Projekte, die bereits weit gediehen waren und betreut werden mussten. Gleichwohl sollten Entlassungen ausgesprochen werden und Kompetenzen neu verteilt. Sebastian wirkte merkwürdig unbeteiligt, während über die Zukunft seines Büros diskutiert wurde. Unentwegt überlegte er, wie er Rebecca entgegentreten würde. Je mehr er über die Szene von gestern Abend nachdachte, desto bewusster wurde es ihm, dass etwas zerbrochen war, das er wieder kitten musste. Die Geste, die es jetzt brauchte, sollte größer sein als ein Strauß Blumen oder eine Flasche Parfum. Marcel Voss sah Sebastian erwartungsvoll an. Er hatte vorgeschlagen, sich von drei Mitarbeitern umgehend zu trennen und Sebastian gefragt, ob er Einwände habe. Sebastian erwiderte seinen Blick mit einem unangebracht versonnenen Lächeln. Er schüttelte den Kopf. Diese langjährigen Weggefährten, die er noch vor wenigen Wochen als enge Freunde bezeichnet hatte, waren ihm plötzlich egal. Er hatte gerade eine großartige Idee gehabt. Er bat Heinz Schilbach am Ende der Sitzung um eine Woche Urlaub. Schilbach kam es wie ein Eingeständnis seiner Überforderung vor. Vielleicht hatte der Junge endlich begriffen, dass er nicht alles an sich reißen durfte. Als Sebastian auch noch erklärte, dass er die 7 Tage ohne Familie ausspannen und nachdenken wolle, war Schilbach nachgerade versöhnt von der Selbsterkenntnis Sebastians. Beim gemeinsamen Mittagessen in der Paris-Bar berichtete Schilbach seinem Partner von Sebastians Urlaubswunsch, der das Gespenstische der Sitzung im Nachhinein für ihn verständlich machte. Marcel Voss lachte über die Naivität seines Freundes. So wie Sebastian sich verhalten hatte, lag die Sache für ihn klar auf der Hand. Sebastian hatte eine Affäre. Sebastians Urlaubspläne waren entstanden, als er auf der Sitzung an den vorgestrigen Anruf von Livio Sansone dachte. Der italienische Star-Architekt hatte sich nach Sebastians Zukunftsplänen erkundigt und gefragt, ob man sich nicht einmal persönlich treffen könne, möglichst bald. Sebastian war augenblicklich klar gewesen, dass Sansone ihn für das Projekt am Alexanderplatz als Kontaktarchitekt gewinnen wollte. Im ersten Moment kam das für Sebastian gar nicht in Frage. Die etwas feindselige Haltung von Voss und Schilbach hatten seine Einstellung zu Sansones Angebot aber grundlegend geändert. Nun hatte er sogar Eile, ein Treffen zu arrangieren. Aber Sansone wollte in nächster Zeit nicht nach Deutschland kommen. Als über die Entlassungen der drei Ingenieure gesprochen worden war, fiel ihm ein, dass er eine Visite bei Sansone in Mantua mit einem Urlaub verbinden könnte, den er Rebecca als Versöhnungsgeschenk präsentieren würde. In die dunstige und öde Po-Ebene wollte er Rebecca natürlich nicht führen. Seine Wahl fiel auf Venedig, wo ein Studienfreund von ihm eine Wohnung am Canale Grande besaß. Rebecca fiel Sebastian um den Hals. Es war nicht nur die Freude über die ersten gemeinsamen Tage, die sie vollständig zusammen verbringen würden, sondern auch die Erleichterung, dass er überhaupt zu ihr zurückgekommen war. Mit ihrem Gefühlsausbruch schob sie die Bedenken beiseite, die ihr hätten kommen können. War diese Reise nicht eigentlich ein Ersatz für die längst versprochene Trennung Sebastians von Alexandra? Und setzte er sich nicht auch über Rebecca hinweg, indem er einen Termin verfügte, der ihr jetzt so kurz vor der Eröffnung ihrer Papeterie gar nicht passte? Sebastian schien zu erraten, dass gewisse Befürchtungen die Oberhand gewinnen könnten. Er erwies sich als Organisationstalent, indem er Tobi Lückhoff als Bauaufseher vorschlug und verpflichtete und auch Rebeccas Freundin Silvia einspannte, Warenlieferungen anzunehmen und zwei Vertreter zu empfangen, die sich für die nächste Woche angekündigt hatten. Der Skipper hatte sich schon lange gefragt, wie Sebastian es schaffte, seine intensive Liaison mit Rebecca vor Frau und Kindern geheim zu halten. Und er bewunderte den ansonsten so bieder und schwerfällig wirkenden Architekten sogar dafür. Dieser Mann beherrschte offenbar die Kunst der Verstellung wie ein gelernter Schauspieler. Doch was der Skipper für Talent hielt, war eher Bequemlichkeit. Sebastian hatte sich im Umgang mit Alexandra schon lange eine Maulfaulheit angeeignet, mit der er allen ihren Bitten und Anwürfen begegnete. Was im Büro passierte, erfuhr sie höchstens von ihrem Onkel und alles andere wurde ihr eventuell von gemeinsamen Freunden zugetragen. So fiel es Sebastian nicht schwer, auch über die Existenz einer Frau stillschweigend zu bewahren, die längst mehr war als eine Rivalin für Alexandra. Die Reise nach Venedig erklärte er wie ihrem Onkel. Nur in einem Punkt ging er weiter. In der Furcht, dass Alexandra ihm die dringende Notwendigkeit einer Erholungsreise an den Lido nicht vollends abnehmen würde, berichtete er von seinem Gespräch mit Sansone und weihte sie auch in seine Sorgen um seine Position im Berliner Büro ein. Er schob alle Schuld auf Marcel Voss, von dem er nie viel gehalten hatte. Alexandra bot ihm an, mit ihrem Onkel zu sprechen, der heute wieder erwarten ohne den üblichen Besuch in Eichwalde nach Stuttgart zurückgefahren war. Sebastian erkannte augenblicklich, dass er einen gewaltigen Fehler gemacht hatte. Alexandras Wissen um seine Verhandlungen mit Sansone war zu einer tickenden Zeitbombe geworden. Wenn er sich jetzt von ihr trennte, wäre alles verloren. Seine ganze Existenz stünde auf dem Spiel, solange der Kontrakt mit Sansone nicht unterzeichnet war. Sebastian nahm seiner Frau das Versprechen ab, mit niemandem über seinen Besuch in Mantua zu reden. Aber nicht nur wegen ihres Onkels war es falsch, Alexandra ins Vertrauen zu ziehen. Soweit sie sich erinnern konnte, hatte er sie vor keinem seiner beruflichen Schritte jemals um Rat gefragt oder auch nur davon in Kenntnis gesetzt. Seine überraschende Vertraulichkeit legte ihr nahe, dass in Sebastian etwas Bedrohliches gärte. Sie wusste, dass sie es durch Fragen und Finden nicht aus ihm herausbekommen würde, aber sie wollte wenigstens für den Augenblick gewappnet sein, in dem alles zutage treten würde.
Dieses Hörbuch unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von 48 Hearts Productions und Speaker Search. Gelesen von Gunnar Solka. Regie Susanne Hauff.